Ich bin losgefahren an meinem Caravan-Park, der hieß Happy Apple.
Das ist Alex. Nach dem Abitur ist er in Australien unterwegs, für ein paar Monate Work and Travel. Er ist damals 21 Jahre alt.
Genau, Äpfel gepflückt und alles easy.
An diesem einen Tag arbeiten Alex und seine Freunde das letzte Mal auf der Apfelfarm. Das wollen sie feiern.
Und haben dann noch ein paar Leute gesagt, hier, wir wollen abends noch irgendwie in so einer Bar, Restaurant was essen, was trinken, so ein bisschen, ja, Goodbye, Farewell Dinner. Und haben dann ein paar, ja, was waren wir, 5 bis 10 Leute oder sowas, haben wir zusammengetrommelt.
Er setzt sich also in sein Auto und fährt los. Aber auf der Fahrt zum Restaurant macht er einen Fehler. Plötzlich wird Alex geblendet von 2 grellen Lichtern. Erst viel zu spät merkt er, da kommt ein Auto direkt auf mich zu.
Anton neben mir sagt noch, fuck, 100 km/h auf 100 km/h. Es wurde auch nicht gebremst von keinem von uns. Es ist auf einmal so ein Crash, der ja nicht mehr in Vergessenheit gerät bei vielen Leuten, glaube ich.
Die 2 Autos rasen ineinander. Alex wird ohnmächtig. Nachdem er wieder zu sich kommt, sieht er Polizei und Rettungskräfte. Er merkt, dass sein Bein schwer verletzt ist. Aber ansonsten geht es ihm und auch seinen Mitfahrern den Umständen entsprechend gut. Doch leider ist das bei der Person im anderen Auto nicht der Fall.
Okay, das ist eine Person, die jetzt zum 3. Mal, habe ich gefragt, und die ist immer noch ohnmächtig. Und dann beim 4. Mal greift er mir halt in die Schulter und sagt so, sei stark, die Person hat es nicht überlebt.
Hi, ich bin Lisa Sophie und heute spreche ich mit Alex darüber, wie seine Zeit in Australien, eine Zeit voller Unbeschwertheit und Spaß, zu einem Horrortrip wurde. Welche Konsequenzen ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit hatte, nicht nur für den Menschen im anderen Auto, sondern auch für ihn. Und wie er mit 21 damit umgegangen ist, dass wegen ihm ein Mensch sein Leben verloren hat. Wie kommt er mit dieser Schuld klar? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk.
Wenn du nochmal in der Zeit zurückreisen könntest und den Alex von 2014 sehen würdest, der gerade dabei ist, ins Flugzeug zu steigen nach Australien, was würdest du ihm sagen?
Pass auf, ganz einfach, pass auf, weil es eine ungewohnte und fremde Umgebung ist. Und auch wenn es sich sehr schnell, sehr gut anfühlt, pass einfach in jede Sekunde auf.
Warum warst denn du in Australien überhaupt?
Ja gut, ich war davor oder habe Abi gemacht, ne, mit einem Freund. Und dann haben wir gesagt, hier, wir wissen noch nicht so ganz, wohin die Reise geht. Was machen wir? Dann sind wir erstmal nach Kanada für, ich glaube, 10 Monate. Waren dann nochmal einen Monat in Amerika, kurz nach Hause gejetsettet. Haben dann nochmal kurz gearbeitet, Geld verdient. Und dann haben wir gesagt, hier, die Reise ist noch nicht vorbei, also wortwörtlich. Und dann lassen wir noch nach Australien.
Also so das klassische Gap Year.
Ja, bei uns waren es halt 2 Gap-Jahre.
Ja, wurde nicht schlecht. Ich habe das tatsächlich auch gemacht. Bin auch nach Australien gegangen, nachdem ich Abi hatte, Work and Travel, und habe dann in Melbourne gelebt eine Zeit lang. Genau, und bin dann auch rumgereist. Wo warst du denn gerade, als der Unfall passiert ist? In welchem Ort?
In Stanthorpe. Das ist so 2,5 Stunden Inland von Brisbane. An sich ist so der, wenn du vom Süden kommst, so der Anfang von Queensland.
Ja.
Und dann haben wir da einfach Äpfel gepflückt, bisschen Geld verdient. Ne? Wir hatten auf da, was hatten wir da, 4, 5 Freunde noch, die auch dazu kamen, die alle irgendwie in der gleichen Gegend waren und auch Geld verdienen wollten. Und dann war das eh so eine witzige Zeit. Tagsüber hast du geschuftet und abends hast du halt ein bisschen rumgehangen, ein bisschen was zusammen gegessen, gegrillt, wie auch immer.
Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt schon in Australien?
Wir sind im November gekommen, glaube ich, also fast 5 Monate, ja, 4, 5 Monate.
Wie war so die Zeit bis dahin für dich?
Super, also ja. Unbeschwert, das Leben ist schon ganz schön da unten, auch wenn es, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit relativ eintönig ist. Es ist ein langer Strand und alle Leute sind gut drauf.
An dem Tag von dem Unfall, was war das für ein Tag? Was hattet ihr da eigentlich geplant?
Geplant hatten wir eigentlich, dass wir am nächsten Tag abreisen, beziehungsweise hatten dann schon gekündigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der gleiche Tag war, an dem wir gekündigt haben und dann eh schon so eine Euphoriewelle gesurft sind. Weil dann kannst du ja relativ schnell und einfach sagen, hier, ich bin raus und arbeite morgen nicht mehr.
Klar, auf so einer Farm ja eh, ne?
Genau. Äpfel gepflückt und alles easy. Und haben dann noch ein paar Leute gesagt, hier, wir wollen abends noch irgendwie in so einer Bar, Restaurant was essen, was trinken, so ein bisschen, ja, Goodbye, Farewell Dinner. Und haben dann ein paar, ja, was waren wir, 5 bis 10 Leute oder sowas, haben wir zusammengetrommelt. Und 2 Jungs aus Hamburg, die ich dann noch aus Kanada kannte, die hatten kein Auto. Und dann war das so ein bisschen, ja, wie kommen wir hin und wer holt uns ab und wir versuchen zu hitchhiken. Und ja, dann haben die gesagt, hier, da kommt keiner, weil das ist halt so ein Highway, da passiert nichts. Dann haben die gesagt, ja, hier, kannst du jemand abholen. Habe ich gesagt, kein Ding, ich komme vorbei.
Alex hat ein eigenes Auto,
einen Kombi, in dem er auch schläft. Es liegt eine Matratze drin und ein bisschen Camping-Equipment.
Wo seid ihr losgefahren?
Ich bin losgefahren an meinem Caravan-Park, der hieß Happy Apple.
Gemeinsam mit zwei Freunden will Alex zur Party fahren. Die wohnen aber im Caravan-Park am anderen Ende der Stadt. Also holt er sie mit seinem Auto ab.
Dann bin ich, sag ich mal, alleine dahin gefahren und bin auf der richtigen Straßenseite alles, sag ich mal, regelkonform hingekommen. Bin dann aber auf die andere Straßenseite gefahren, also ich kam links an, bin nach rechts rübergezogen, weil die standen an dem rechten Straßenrand. Mhm. Die sind eingestiegen, ey, alles gut bei dir, wie geht's, was sind jetzt eure Pläne noch, wo fahrt ihr hin, habt ihr schon irgendwelche Touren gebucht, wie auch immer. Aber das Gespräch ging ja nicht so lange, es waren ja glaube ich nur 50 Sekunden und dann war das Gespräch schon hinüber.
Als Alex wieder auf die Straße fährt, ordnet er sich auf der falschen Spur ein, nämlich auf der rechten Straßenseite. In Australien ist er aber Linksverkehr. Er ist also als Geisterfahrer unterwegs. Etwa eine Minute lang.
Ist das aufgefallen in dem Moment?
Keinem von uns, ne. Ich glaube, sonst wäre es nicht so weit gekommen. Aber die Leute, also einer saß vorne natürlich neben mir, der andere hinten, so zwischen den Sitzen. Man redet, man quatscht, man lacht irgendwie. Das Auto beschleunigt. Und dann weiß ich nur noch, okay, man wird geblendet. Anton neben mir sagt noch fuck. Und dann war es schon zu spät zu reagieren. Es wurde auch nicht gebremst von keinem von uns oder von keinem von beiden Fahrzeugen.
Alex weiß erst gar nicht, was passiert. Er sieht nur grelles Licht. Und dann prallen die zwei Autos frontal aufeinander.
100 km/h auf 100 km/h und dann vergeht da relativ wenig Zeit, in der man reagieren kann. Und selbst wenn du die Bremse noch rechtzeitig drückst, das dauert ja auch mal, bis ein Auto zum Stehen kommt. Ja.
Klar.
Und dann hast du halt auf so einer Landstraße, wo gefühlt nichts ist, wo du denkst, du musst nicht aufpassen, auf einmal so ein Crash, der ja nicht mehr in Vergessenheit gerät bei vielen Leuten, glaube ich.
Was ist dann passiert?
Dann war ich ohnmächtig. Ich weiß bis heute noch nicht so ganz, wie lange. Bin dann zu mir gekommen. Überall ist dieser Staub von diesem Airbag so in der Luft. Und alles ist halt natürlich so komplett schwammig. Ne? Du weißt nicht so, wo bin ich, was ist gerade passiert. Und ich weiß bis heute nicht so ganz, weil der Sitz ist halt komplett nach vorne geschoben worden. Mein Gefühl, die Brust war am Lenkrad. Mein Bein habe ich noch gar nicht gespürt in dem Moment, dass da irgendwas nicht so ganz korrekt ist. Und ich wollte die Tür aufmachen, aussteigen geht nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, was mache ich jetzt? Dann weiß ich bis heute nicht, wie ich aus diesem Fenster ausgestiegen bin.
Du bist durch das Fenster raus?
Ja, ja, was ich nicht verstehe, weil ich bin jetzt nicht komplett ungelenkig, aber trotzdem habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das körperlich möglich ist. Stand dann draußen auf der Straße, bin dann so gehoppelt oder so. Ja, du willst halt weg von dem Auto, ne, weißt nicht so ganz wohin, weil du hast so die Scheuklappen auf irgendwie, aber dein Fokus ist ganz, ganz, ganz eng. Und da stand dann schon so ein Pickup-Truck, da habe ich mich kurz angelehnt, habe dann gemerkt, okay, irgendwas mit meinem Bein ist gar nicht gut, gefühlt auftreten geht nicht, es ist sehr, sehr warm an meinem Bein. Dann bin ich so ums Auto rumgelaufen, dann waren da gefühlt schon, keine Ahnung, Leute, die dann irgendwie geguckt haben, wo sind Leute. Meine Freunde habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen auch. Überall war irgendwie schon Licht und ich weiß nicht, ob die Polizei dann schon da war oder der Krankenwagen. Wie viele Leute schon an der Unfallszene waren, weiß ich bis heute nicht, weil ich halt auch nicht weiß, wie lange ich wirklich weg war. Und dann habe ich mich an sich nur auf die Straße gelegt, weil ich konnte mich ja nicht mehr wirklich bewegen und ich konnte ja nicht irgendwo hinlaufen. Und dann kam eine Frau zu mir und die hat mich dann so ein bisschen ja einfach betreut, sage ich mal, ne? Aber Zivilperson.
Mhm.
Und hat einfach mit mir gesprochen. Und ganz fernab vom Unfall, einfach nur, wo kommst du her, was machst du?
Einfach gucken, ob du da bist, mental.
Genau, und
so,
dass ich da bleibe vor allem auch.
Ja.
Und dass ich halt einfach nicht wegdrifte von den Gedanken her oder vom Körper.
Hast du in dem Moment realisieren können, was passiert ist?
Man hat schon verstanden, so hier ist was Großes passiert, aber ich glaube, über die Konsequenzen hat man sich so gar keine Gedanken gemacht. Und noch weniger darüber, wie es passieren konnte. War auch ganz, ganz absurd. Man wusste nur, okay, ich muss jetzt, oder irgendwie wird das jetzt schon halt passieren und ausgehen. Es muss ja irgendwie ausgehen, ne? Und im besten Fall halt irgendwie positiv. Im besten Fall hat sich jetzt niemand groß was getan. Im besten Fall hast du nur einen Blechschaden oder halt einen Totalschaden, wie auch immer, aber halt kein Menschenschaden in dem Sinne, ja. Ich habe dann immer gefragt, hier, wie sieht's aus? Was machen meine Freunde? Was macht das andere Fahrzeug? Ich wusste ja nicht mal, wie viele Leute da drin sitzen oder was passiert ist. Und dann haben die mal gesagt, ja, deinen Freunden geht's gut, mach dir da keine Sorgen.
Na, das ist schon mal gut.
Ja, natürlich ist es gut, aber im Endeffekt denkst du dann trotzdem so, ja, okay, da ist eine Person, die jetzt zum dritten Mal, habe ich gefragt, und die ist immer noch ohnmächtig. Wo du dann so denkst, okay, wo geht es jetzt hin, was passiert jetzt?
Also aus dem anderen Auto?
Genau, ja. Mhm. Und dann beim vierten Mal oder so, also immer der gleiche Polizist kommt dann zu einem, die sind auch darauf trainiert, dass denn nicht alle 3 Minuten jemand Neues mit mir redet, sondern wirklich nur ein Sanitäter, ein Polizist und dann halt meine Zivilcourage-Frau, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja. Und dann beim vierten Mal greift er mir halt in die Schulter und sagt so, sei stark, die Person hat es nicht überlebt. Und dann sitzt du, dann denkst du so, okay, und was jetzt? Kommen dir einfach die Tränen runter, du hast so ein Kloß im Hals und bist halt einfach so, was soll ich gerade tun? Und du denkst halt drüber nach, okay, was bedeutet das jetzt gerade für mich, für Herrn und meine Reise, meine Familie, meine Freunde, was passiert jetzt alles? Und dann hast du keine Ahnung, du hast keine Antwort drauf, du hast so viele Fragen im Kopf, aber keine Antwort parat oder keiner kann dir auch die Antwort wirklich instinktiv geben.
Hast du dich schuldig gefühlt schon in dem Moment?
In dem Moment, glaube ich, habe ich noch gar nicht realisiert, was passiert ist. Mhm. Also es ist schwer in Worte zu fassen, wenn man, sag ich mal, aus diesem kurzen Ohnmacht aufwacht, dann auf einmal sind da 1000 Leute um dich rum, dann wird dir gesagt, hier, da ist jetzt jemand gestorben und dann geht's halt so weiter und wirklich verarbeiten kann man es in dem Moment nicht.
Damit ich mir das besser vorstellen kann, schauen wir uns 2 Bilder des Unfalls an. Auf den Bildern ist es zwar mitten in der Nacht, aber die Unfallstelle ist hell beleuchtet. Das eine Auto liegt halb im Graben neben der Straße, die komplette Motorhaube ist zusammengedrückt. Das andere Auto, Alex Kombi, steht schief auf der Straße. Und auch hier sind deutlich die Spuren vom Unfall zu sehen. Im Hintergrund sieht man mehrere Krankenwagen. Auf dem 2. Bild sieht man auch die vielen Leute, die Alex gerade beschrieben hat. Alex und seine Freunde kommen ins Krankenhaus. Sein Oberschenkelknochen ist gesplittet. Er muss operiert werden. Seine Freunde haben sich auch Verletzungen zugezogen, aber zum Glück nichts Dramatisches. Während Alex im Krankenhaus ist, sammelt die Polizei seinen Reisepass ein, damit er das Land nicht verlassen kann.
Hast du dir zu der Zeit, wo das alles passiert ist, schon Gedanken darüber gemacht? So, was ist mit der anderen Person im Auto passiert? Diese Schuldgefühle, kamen dir da nochmal hoch?
Ja. Also so nach dem Motto, wer ist die Person? Hatte die Familie, hat die, keine Ahnung, ein Haus gebaut, hat die, weiß nicht, Verantwortung irgendwie im Leben anderen Leuten gegenüber? Also wie viele Leute hat man damit wirklich getroffen oder wie viele Leuten hat man damit wirklich geschadet? Dann ist so diese moralische Frage, ich habe jetzt jemanden auf dem Gewissen, wie gehe ich damit um, kriege ich das alleine hin, verurteilen mich die Leute? Ganz viele Fragen, die so hintereinander einfach durch deinen Kopf rattern und du stellst dich selbst einfach ständig in Frage und willst natürlich auch irgendwie das Richtige machen, machst aber gefühlt alles falsch, denkst du dir die ganze Zeit, egal wie du mit den Leuten sprichst, du denkst irgendwie immer, ich bin der Fehler, ich mache irgendwas nicht richtig. Die Leute erwarten was von mir, die erwarten, dass ich mich so verhalte, dass ich trotzdem irgendwie positiv bin oder bleibe. Dann ist noch so ein Thema, ne, so ein gesellschaftliches, auch immer Stärke zeigen, das auch in so einem Moment dann natürlich.
Ob und was da alles dran gehangen hat, diese ganzen Fragen, die du dir gestellt hast zu der anderen Person im Auto, die wirst du ja irgendwann später nochmal beantwortet bekommen. Darüber reden wir gleich noch. Wann war denn der Punkt, wo du mal deine Eltern irgendwie angerufen hast?
Also ich hab's, ich würde nicht sagen aufgeschoben, aber ich habe mir gedacht, ich lasse erstmal ein bisschen Klarheit in die ganze Sache kommen. Ich glaube, das war dann erst nach 3 oder 4 Tagen, dass es dann soweit kam.
Das heißt, sie wussten 3, 4 Tage lang gar nicht, dass dieser Unfall passiert ist?
Das war nach der OP, ja. Und dann sitzt du halt da, ne, mit deinem Gips am Bein und auf der Toilette von so einem Motel und holst dann da ins Telefon und sagst hier, erzählst deinen ungläubigen Eltern, wo du gerade bist, was passiert ist in den letzten Tagen. Und dann müssen halt Lösungen gefunden werden, ne?
In der Zusammenfassung waren das so Wortfetzen wie, wir hatten einen Autounfall, ich bin gerade im Krankenhaus.
Das ist Barbara, Alex' Mutter. Sie hat uns erzählt, wie sie den Anruf von ihrem damals 21-jährigen Sohn erlebt hat.
Mein Knie ist gebrochen, ich bin operiert worden. Ich war Fahrer und hatte 2 Hamburger Jungs im Auto und wir waren auf der falschen Seite. Ich hatte einen Unfall mit einem anderen Auto.
Also ich habe es jetzt nicht groß aufgebauscht. Hier, ich hatte einen Unfall.
Dann war erst mal Stille und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn mit dem anderen Auto? Dann sagte Alex, tot.
Eine Person ist gestorben.
Und ich, wie, Alex tot, wie, das bitte nicht. Und er sagte wieder, tot. Und das war mehr oder weniger, ich konnte nicht mehr sprechen und ich glaube, er konnte auch nichts mehr sagen. Fassungslosigkeit, immense Traurigkeit, dann wieder immense Fürsorge, weil wir, ich meine, man muss ja jetzt was tun. Alex wusste ja auch nicht genau, was passiert denn jetzt, wie sind denn jetzt die nächsten Schritte. Mir ging es am Anfang, um ehrlich zu sein, weniger darum, wie es ihm psychisch geht. Also ich habe gar nicht dran gedacht, dass er psychisch auch irgendein Problem haben könnte, sondern erstmal nur zu schauen, ist er gesund, wie können wir irgendwie ihm helfen und unterstützen, dass wir wissen, was jetzt, wie das weitergeht.
Was denkst du, wenn du das hörst?
Ja, das ist typisch Barbara. Im positiven Sinne natürlich. Sehr lösungsorientiert in dem Fall. Es war jetzt gar nicht so ein emotionales Gespräch im ersten Moment. Es war, wie gesagt, diese Fassungslosigkeit und diese Hilflosigkeit von beiden Seiten aus. Und dann war es halt, wie gesagt, so, okay, wie kriegen wir jetzt unseren Sohn da raus? Ne? An sich wollte ich auch so schnell wie möglich raus oder aus der Situation auf jeden Fall raus. Und dann sind die nächsten Schritte. Und dann war es halt wirklich, okay, Mama, Papa oder Mama vor allem, googelt einfach mal rum und sagt, okay, ich habe einen Anwalt gefunden, der ist spezialisiert aufs Verkehrsrecht und bitte geh da hin, bitte melde dich bei dem oder mach den Termin diese Woche und dann bin ich da halt hingehoppelt, ja.
Schnell ist klar, der Unfall wird für Alex rechtliche Konsequenzen haben. Er wartet jetzt also auf seine Anklage und seinen Gerichtsprozess. Er zieht in ein Motel und sitzt die Zeit da einfach ab, bis er eines Tages einen Anruf bekommt.
War auch so, ne, random Nummer, so, gehe ich da jetzt dran, aber in der Situation musst du eigentlich an jedes Telefon abgehen, was du kriegst.
Am anderen Ende der Leitung ist ein Polizist, den er schon kennt, von der Unfallstelle. Die beiden unterhalten sich ein bisschen und dann sagt der Polizist,
ich kann dir gerne helfen und auch bei diesem ganzen gerichtlichen und Papierkram und so, wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Und dann bin ich halt, wie gesagt, 2 Wochen später bin ich dann mit dem Greyhound wieder zurückgefahren. Der hat mich mit seinem Polizeiwagen abgeholt, dann habe ich bei dem gewohnt. Einen Tag später oder so sind wir mal zusammen zur Wache gefahren, haben halt Fingerabdrücke gemacht und haben halt über alles so ein bisschen geredet.
Du warst also zuerst in dem Motel und dann bist du zu dem Polizisten gegangen.
Mhm, weil der mir angeboten hat, hier, komm zu mir, kannst bei mir wohnen.
Der hat dich bei ihm wohnen lassen?
Ja, der hatte noch so ein kleineres Häuschen. Der hat mir auf jeden Fall den Arsch gerettet, also vom Kopf her und von der Situation her.
Warum war das für dich so wichtig, mit dem zusammen zu sein?
Ja, der sagt dir, wie es abläuft, der sagt dir, der kann dir helfen, der fährt dich rum, der erklärt dir was über das Polizei, über das Gerichtssystem in Australien, über die Schritte, kann er vielleicht noch ein paar Sachen zum Unfall erklären oder wie das war. Ich wusste zum Beispiel nicht, warum das so schnell ging. Hat er gesagt, ja, wir sind halt 1 Kilometer hinter euch gefahren durch Zufall. Also das sind so Kleinigkeiten, wo er mir einfach unter die Arme gegriffen hat. Und dann hast du natürlich halt auch diesen Fremden, ne? Diesen fremden Typen, der mir dann halt im Endeffekt gesagt hat, hier, wenn meine Kinder irgendwo in Schwierigkeiten stecken würden, egal auf der Welt, dann hätte ich doch gerne eine Person, die sich drum kümmert.
Süß.
Und dann habe ich mir gedacht, der hat sowas von recht, der Mann.
Ja.
Alex hat erzählt, dass er dem Polizisten bis heute richtig dankbar für diese Hilfe ist. In dieser Zeit erfährt er auch mehr von der verstorbenen Frau, zum Beispiel ihren Namen, Maria.
An sich wusste ich nur, dass es eine Frau ist, Mitte 40er. Das war es dann eigentlich auch schon wieder fast. Und ich wusste jetzt nicht, wie viele Kinder, Verwandte, sonst was die hat, wie ihr Lebensstandard ist, wo sie wohnt, wie sie wohnt oder sonst was.
Aber sie hatte Familie, oder?
Mhm. Ein Mann, 2 Kinder, ja. Also die waren dann schon ein bisschen älter auch, die Kinder. So ein Ticken älter als ich, glaube ich.
Er entscheidet sich, den Angehörigen einen Brief zu schreiben. Der Polizist lässt ihn der Familie zukommen. In dem Brief versucht Alex, seine Gefühle in Worte zu fassen. Er hat uns erlaubt, ein paar Zeilen daraus vorzulesen.
Hallo zusammen, ich bin Alex, der deutsche Fahrer des Autos. Ich schreibe dies an die ganze Familie, Freunde und alle, denen...
Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie leid es mir tut, was ich getan habe. Meine Gedanken sind oft bei euch, besonders nachts, wenn ich allein bin. Ich schlafe nicht viel, weil ich die ganze Zeit daran denke, was passiert ist und frage mich, wie ich so ignorant sein konnte. Ich würde eher mich selbst für meinen Fehler opfern, als dass ich jemandem anderen Schaden zufügen wollte. Ich will nicht, dass mir jemand verzeiht. Das Einzige, was für mich zählt, ist, dass ihr wisst, wie leid mir mein unbewusstes Handeln tut. In unglaublich tiefer Trauer, Alex.
Mir fällt es immer ganz, oder tut es ganz gut, wenn ich die Sachen mal niederschreibe.
Mhm.
Das heißt, man kann für sich selbst auch mal so ein bisschen die Gedanken ordnen. Und dann denkst du dir halt so, okay, ist der Brief genug?
Auf den Brief antworten ihm die Mutter und eine gute Freundin der verstorbenen Maria. Die Briefe klingen eigentlich recht versöhnlich. Aber von Marias Ehemann und den Kindern hört Alex damals nichts.
Wie ging es denn in dieser Zeit, wo du bei den Polizisten gewohnt hast, mit deiner Schuld. Hast du da mit ihm irgendwie mal drüber geredet?
Nee, das war, würde ich behaupten, viel Ablenkung einfach. Einfach viel, man versucht, gute Laune zu haben. Tagsüber habe ich einfach nur rumgelegen, in der Sonne gelegen, mir wieder Schuldgefühle, Gedanken gemacht. Gut, so einen Brief, den schreibe ich auch nicht einfach so in 10 Minuten runter. Der braucht dann auch mal ein paar Tage. Dann habe ich von mir das gekocht für die anderen, habe irgendwelche Sachen gesucht, die ich machen kann, die mich irgendwie ablenken. Aber irgendwie hast du halt im Hinterkopf immer so ein schwarzes Loch, welches alle Gedanken irgendwie einsaugt und ins Negative dreht.
Also egal, wie sehr du versuchst, dem zu entkommen, das funktioniert nicht.
Ja, und selbst wenn, du fühlst dich sogar schuldig, wenn du lachst. Und du sitzt da abends und hast von mir aus eine gute Zeit, redest mit deinen Freunden und denkst dir so, warum und eigentlich sollte ich es doch gar nicht tun gerade. Warum bin ich halbwegs glücklich oder warum tue ich so, als wäre ich glücklich?
Das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, mir würde das in so einem Moment ähnlich gehen, dass man sich das selber nicht erlaubt, weil die andere Person, die jetzt nicht mehr lebt, genau, die kann es nicht mehr. Also so wären meine Gedanken, auch wenn, ich weiß nicht, ob das der gesündeste Umgang damit ist, aber ich glaube, so denkt man in dem Moment und man will sich das dann nicht, ja, eingestehen irgendwie.
Der Unfall war im März 2015. Etwa 5 Monate später, im August, ist schließlich der Gerichtsprozess. In der Zwischenzeit darf Alex arbeiten und auch den Ort wechseln. Aber Australien darf er auf keinen Fall verlassen. Die Anklage vor Gericht lautet Dangerous Driving Causing Death. Das kann man übersetzen mit gefährliches Fahren mit Todesfolge. Dafür kann man ins Gefängnis kommen. Für den Prozess ist Alex' Mutter Barbara extra nach Australien gereist.
Und dann hatte ich, glaube ich, meine Mutter auch so ein bisschen überzeugt davon, dass ich nicht ins Gefängnis muss, weil ich habe gesagt, hier, die werden mich ausweisen, die wollen mich loswerden. Was bringt es denen, wenn mich ins Gefängnis stecken? Also ich werde jetzt nicht mir denken, stimmt, ich fahre jetzt immer auf der linken Seite in Australien. Weil es ist ja ein Fehler, den ich gemacht habe und keine Tat, die ich wissentlich begangen habe und wusste, okay, ich benehme mich jetzt gerade daneben.
Also hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht, wie das normalerweise bestraft wird?
Nö, haben wir nur durch den Anwalt halt erfahren. Ne? Der hat dann irgendwelche Beispielurteile rausgesucht, dass zum Beispiel, es waren 2 Franzosen und der eine ist gefahren und dann ist der dem Trecker hinten drauf gefahren und sein bester Freund ist dabei gestorben und dann hätten die, glaube ich, auch sowas irgendwie ein halbes Jahr bekommen. Dann hat aber die Mutter dem Richter geschrieben oder irgendwie eine Referenz geschrieben, hier, der andere, der, sag ich mal, Schuldige, ist wie mein zweiter Sohn, bitte nicht ins Gefängnis. Dann kam der frei, wurde einfach nach Hause geschickt. Das sind einfach so Referenzurteile.
Also Gefängnis war für dich wirklich out of the question?
So ein bisschen schon. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, um auch, sage ich mal, meine Mutter damals so ein bisschen gut zu stimmen und halt wieder keine schlechte Laune zuzulassen.
Stark zu sein.
Dann war es ein bisschen okay. Dann gehst du da rein und es gibt ja wenig Leute, die wirklich schon mal vor Gericht saßen.
Ja, wie war das für dich? Wie sah dieser Saal aus?
Ja, an sich sieht es ein bisschen aus wie so ein Justizgebäude halt. Nebendran ist direkt die Polizeiwache. Dann kommst du da rein, wirst in so einen Glaskasten gesetzt. Also wirklich wie im Film oder wie in der Serie so ein bisschen.
Wieso in einen Glaskasten?
Ja, weil das halt einfach der Stuhl ist für den Angeklagten.
Du nicht randalierst oder
ja, wie? Ja, oder spucke oder mich daneben benehme oder versuche auszubrechen oder sonst was. Ja, und dann sitzt du da halt alleine hinter diesem Glaskasten. Dann hat dein Anwalt dich davor noch geschult, so nach Motto, wenn der Richter dies oder das sagt, dann, also relativ am Anfang, dann sagst du, ja, ich bestätige, ich bin Alex. Ich habe auch den Sentence, also dieses Urteil habe ich verstanden. Und dann setzt du dich hin und dann wird einfach nur noch Papierkram eigentlich hin und her geschoben, was eh schon alle kennen, so nach Motto, also der Anwalt und der Richter, die beschäftigen sich ja damit im Vorhinein.
Wir haben auch nochmal mit deiner Mama darüber gesprochen, weil sie war ja mit dir in dem Gerichtssaal.
Er saß im Prinzip in seinem Anzug, frisch rasiert, jugendhaft, bubenhaft, hinter einem Glaskasten und musste sich das genauso wie ich das anschauen und anhören, was der Verteidiger eben kommentiert hat. Wortlos, ich glaube nicht mal, dass er das alles mitgekriegt hat, weil wir so alle unter Schock waren und natürlich, ich weiß nicht, wie es ihm ging, weil er wahrscheinlich dem Australischen, die haben ja einen speziellen Akzent, mächtiger war als ich. Mir war es wahnsinnig schwer gefallen, das entsprechend alles zu verfolgen und natürlich auch mit der Gemütsverfassung, die man hat. Mir liefen, glaube ich, 3 Stunden lang nur die Tränen runter.
Ob damit meine Mutter jetzt in dem Moment schon geweint hat oder nicht, könnte ich nicht sagen. Wir hatten im Gerichtssaal auch, glaube ich, nicht einmal Blickkontakt.
Krass, weil du so fokussiert warst.
Ja, du guckst halt einfach die ganze Zeit nach vorne und denkst so, was passiert hier gerade, wo bin ich? Gehöre ich hier hin?
Im Saal sind auch JournalistInnen. Ein deutscher Backpacker, der für den Tod einer Australierin verantwortlich ist, darin sehen viele Medien eine Story. Die Familie von Maria, der Verstorbenen, ist auch da. Ihre beiden Kinder und ihr Ehemann.
Wie hast du die Familie wahrgenommen?
Auch kaum. Wir hatten noch nur eine Pause, also eine so Gerichtspause, wo dann wirklich, sag ich mal, das endgültige Urteil dann gefällt wurde. Und da bin ich dann tatsächlich bin aufgestanden und habe gesagt, hier kann ich mal mit euch reden, mit der Family. Dann hat die Anklägeranwältin hat dann gesagt, hier, nee, die wollen noch nicht. Dann haben wir, glaube ich, nochmal 10 Minuten da gewartet und irgendwann kam sie dann rüber und gesagt, hier, der Sohn würde jetzt mit dir reden wollen oder wäre bereit dazu, mit dir zu reden.
Boah, was hast du gedacht, als sie das gesagt hat?
Gut, also wirklich einen Text vorbereitet habe ich jetzt nicht, ne?
Schon klar.
Das war so ein bisschen überraschend dann auch, weil ich mir dachte, okay, jetzt nehme ich meinen Mut zusammen, jetzt frage ich sie, jetzt bin ich bereit. Und dann kriege ich, sage ich mal, einen Korb und dann setze ich wieder auf deine Bank und dann kommen sie auf dich zu, so ein bisschen unvorbereitet. Und dann stand ich mit dem vorm Gerichtsgebäude, auch wieder nur Kloß im Hals, nur geweint. Und dann stand ich vor dem, habe gesagt, es tut mir leid, ich würde die Zeit gern zurückdrehen. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe dich noch nie gesehen, ich habe einen Fehler gemacht, ich bereue es total. Ja. Und dann ich weiß gar nicht, ob wir uns die Hand geschüttelt haben. Ich glaube, wir haben uns die Hand geschüttelt, weil was er mir dann auch gesagt hat, dass die so ein bisschen gläubiger waren auf jeden Fall und ein bisschen an dieses Karma und, sag ich mal, an diesen auch Lauf des Lebens geglaubt haben, ne? Dass man mit den Dingen dann irgendwie umgehen muss und Gott einem dann so ein bisschen Hilfe gibt oder Kraft gibt auch. Aber im Endeffekt hat er gesagt, ja, wir vergeben dir. Das wüsste ich nicht, ob ich das von mir selbst könnte.
Hast du dich in dem Moment, wo du ihn gesehen hast und wirklich vor ihm gestanden hast, irgendwie schuldiger gefühlt als vorher?
Nee, aber ich glaube pflichtbewusster in dem Sinne, dass ich den Leuten mein Beileid ausdrücken möchte oder einfach, dass die auch vielleicht ein Gesicht zu mir haben und nicht einfach nur so, ja gut, Backpacker kommt, Backpacker baut Unfall, Backpacker geht, sondern dass die wissen, wer ich bin, was ich als Person darstelle vielleicht. Dass Menschen Fehler machen, das ist halt das Problem an der Sache, dass manche Fehler haben größere Konsequenzen und manche Fehler haben gar keine Konsequenzen. Und das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig in dem Moment oder generell beim Unfall, dass es halt was war, was ich nicht herbeiführen wollte oder halt intuitiv gehandelt habe und dann daraus was passiert ist, sondern man durch eine Unaufmerksamkeit dahin kam, ja. Und ich glaube, das macht die Sache dann auch einfacher zu vergeben.
Oder als wenn du es absichtlich gemacht hättest.
Genau, genau.
Ja, klar. Mit was für einem Gefühl bist du aus diesem Gespräch mit dem Sohn rausgegangen?
Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, der hat mir vergeben, jetzt komme ich doch safe raus.
Natürlich ist Alex froh, dass der Sohn ihm vergeben hat. Er hatte ja mit dem Brief schon versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen und sich zu entschuldigen. In dieser Situation geht aber sein zweiter Gedanke direkt an den Gerichtsprozess und das Urteil, das ja unmittelbar bevorsteht. Die Verhandlung geht weiter. Alex setzt sich wieder in den Glaskasten. Auch die anderen Beteiligten kommen zurück in den Gerichtssaal. Und dann ist es soweit. Das Urteil wird verlesen.
Dann hat er gesagt, trotz seiner ganzen Referenzen ist eine Person dabei umgekommen. Und das hat halt Konsequenzen.
Also ich war starr. Der Urteilsspruch kam und ich glaube 5 Minuten später haben die den Alex dann schon abgeholt und da war er weg.
Alex' Hoffnung auf Freispruch ist zerstört. Wie genau das Urteil ausfällt und wie es mit ihm weitergeht, das erfahrt ihr nächste Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald die Folge online geht. Und bewertet uns doch sehr gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorinnen dieser Folge sind Sabrina Höbel und Amelie Hörger. Redaktion Diana Kulotzik und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie. Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle zwei Wochen im Epizentrum.